Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 99, Selsal. An einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Dann, wenn zu Beginn der Auferstehung die Erde in schweres Beben gerät und das, was sie an Lasten in sich birgt, hervorbringt, und der Mensch erschrocken fragt, was ist, was geschieht? An jenem Tag wird die Erde das berichten, was dein Herr ihr offenbarte. An jenem Tag werden die Toten einzeln, an jeder für sich, aus ihren Gräbern hervorkommen und ihnen ihre Werke, die sie in ihrem Erdenleben taten, gezeigt. Daher, wer auch nur im Gewichte eines winzigen Stäubchens Gutes tut, wird es schauen. Und wer Übles, wenn auch nur im Gewichte eines Stäubchens tut, wird es dann sehen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 8. Februar 2022, gleich dem 19. Bahman 1400, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Die islamische Revolution und die Wiederbelebung des muslimischen Frauenmodells«. Dann geht es weiter mit einem weiteren Beitrag mit dem Titel »Israelische Gefängnisse«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsführer. USA werden heute von einer Stelle ausgetroffen, mit der sie nie gerechnet haben. Amir Abdullahian. Westen muss ernsthafte und effektive Entscheidungen für Aufhebung der Sanktionen treffen. Ulyanov zu Wiener Gesprächen. Es ist besser, auf Vorhersage eines konkreten Termins für Einigung zu verzichten. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsführer. USA werden heute von einer Stelle ausgetroffen, mit der sie nie gerechnet haben. Ayatollah Khamenei ist am heutigen Dienstagmorgen am historischen Jahrestag des Ides der Treue der Gefährten Imam Khomeini am 19. Bahman 1357, 10. Februar 1979 mit Kommandeuren und Mitarbeitern der Luftwaffe und Luftverteidigung der Islamischen Republik Iran zusammengetroffen. Er sagte, dass die Amerikaner heute von einer Stelle ausgetroffen würden, die sie nie berechnet hätten, und fügte hinzu, dass sich heute der vorherige und der derzeitige Präsident der Vereinigten Staaten die Hände gereicht hätten, um den Ruf der USA zu zerstören und zu beschmutzen. Der Revolutionsführer fügte hinzu, dass die feindliche Front heute einen kombinierten Angriff begonnen habe. Bei diesem kombinierten Angriff gebe es einen wirtschaftlichen Aspekt, einen politischen Aspekt, einen Sicherheitsaspekt, einen Medienaspekt, einen diplomatischen Aspekt. Sie hätten einen Massenangriff aus allen Richtungen gestartet und betonte, wir müssen demgegenüber auch kombinierten Widerstand leisten. Wir müssen es in alle Richtungen versuchen. In Bezug auf die Verbreitung der Nachrichten verschiedener Medien in unterschiedlichen Kontexten sagte er, dass die klar durchschaubare Politik der anti-islamischen und anti-iranischen Medien die Tatsachen verzerre, indem sie professionelle Lügen benutzen, und fügte hinzu, sie versuchen sogar das Bild des kriminellen Savak zu verschönern. Und im Gegenstück dazu verzerren sie das Bild der Revolution und des großen Imams, verbergen den Fortschritt, die Fakten und positiven Punkte der Revolution vollständig und vergrößern die Schwächen hunderte Male. Ayatollah Khomeini bezeichnete die Mediendiktatur trotz ihres Anspruchs auf Meinungsfreiheit als eine der Diktaturen der westlichen Mächte und verwies auf Beispiele wie die Entfernung des Namens und der Fotos von General Soleimani im Cyberspace. Diesbezüglich betonte er, sie verbieten die Veröffentlichung von Worten oder Bildern, die im Widerspruch zur westlichen Politik stehen, und machen im Gegenzug das Beste aus diesem Raum, um den Islam und die Islamische Republik Iran zu diffamieren. Am Ende seiner Rede betrachtete er den zunehmenden Fortschritt des Landes gegen den Willen der Feinde als Verheißung für ein besseres Morgen für das iranische Volk und hob hervor: Während die Islamische Republik in diesen 43 Jahren mit Macht vorangekommen und Tag für Tag stärker und fester geworden ist, wird diese Bewegung mit Gottes Hilfe in Zukunft noch besser fortgesetzt und der Feind wird erneut scheitern. Amir Abdullahian, Westen muss ernsthafte und effektive Entscheidungen für Aufhebung der Sanktionen treffen. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian betonte am Montagabend bei einem Telefongespräch mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi, während er die unterstützende Position Pekings bei den Wiener Gesprächen würdigte, die Notwendigkeit von Realismus seitens des Westens. Hossein Amir Abdullahian hob bei diesem Telefonat ebenfalls hervor, dass der Westen eine ernsthafte und effektive Entscheidung im Bereich der Aufhebung von Sanktionen treffen und deutliche Distanz zu der gescheiterten Politik der vorherigen US-Regierung zeigen müsse. Bei diesem Telefonat wies der chinesische Außenminister auf den einseitigen und illegalen Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen JCPOA hin und erklärte, dass Kooperationen und Konsultationen während der Wiener Gespräche und die Vorlage angemessener Forderungen und Reformvorschläge von iranischer Seite von China unterstützt würden. Die 8. Gesprächsrunde in Wien, bei der es um die Aufhebung der repressiven und rechtswidrigen Sanktionen gegen Iran geht, wird heute, Dienstag, 8. Februar, nach einer kurzen politischen Entscheidungspause fortgesetzt. Wang Yi verwies ferner auf das Schreiben des iranischen Präsidenten an den Präsidenten der Volksrepublik China, Xi Jinping, bezüglich der Beziehungen zwischen Peking und Teheran und gab die Bereitschaft seines Landes bekannt, die bilateralen Beziehungen in allen Bereichen sowie bei allen regionalen und internationalen Belangen auszubauen und zu vertiefen. Ulyanov zu Wiener Gesprächen. Es ist besser, auf Vorhersage eines konkreten Termins für Einigung zu verzichten. Michail Ulyanov, der Leiter der russischen Verhandlungsdelegation in Wien und Vertreter Russlands bei den internationalen Organisationen dort, erläuterte den Ablauf der Wiener Gespräche und betonte, dass es besser sei, von konkreten Terminen für eine Einigung abzusehen. Er antwortete am Montag in einem Interview mit der russischen Zeitung Kommersant auf die Frage, wie ist der aktuelle Stand der Wiener Gespräche? Kann man es endgültig nennen? Mit: Ich denke schon. Die aktuelle Phase kann als Endphase bezeichnet werden. Der Verhandlungsprozess ist bereits weit fortgeschritten. Ein Entwurf des Abschlussdokuments wurde erstellt. Es gibt einige Punkte, die einer weiteren Erläuterung bedürfen, aber die Einigung liegt bereits auf dem Tisch. Das ist die Basis, auf der die Verhandlungen in relativ kurzer Zeit abgeschlossen werden können. Weiter erklärte er, dass im derzeit fortgeschrittenen Stadium der Verhandlungen, dem sehr fortgeschrittenen Stadium, es absolut inakzeptabel sei, unnötige Spannungen zu schaffen und das Erreichen eines positiven Ergebnisses zu gefährden. Wir sind 5 Minuten von der Ziellinie entfernt und müssen diesen letzten Teil mit Würde, schnell und effizient passieren. Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte auch, dass ein Nuklearabkommen in Wien möglich sei und dringend erreicht werden müsse. Eine Stellungnahme dazu liege vor, aber wenn ein solches Abkommen in den kommenden Wochen nicht zustande komme, werde das laufende Nuklearprogramm Irans so weit vorankommen, dass eine Rückkehr der USA zum JCPOA-Abkommen unmöglich sei. Iran wird bald strategische Rakete enthüllen. Brigadegeneral Amir Ali Hojizadeh, der Kommandant der Luftwaffe der Islamischen Revolutionsgarden, sagte am Montagabend am Rande der Zeremonie zur Erneuerung des Eides der Befehlshaber der Streitkräfte mit den Idealen von Imam Khomeini hinsichtlich der Enthüllung neuer Errungenschaften der Luftwaffe, dass eine neue strategische Rakete bald enthüllt werde. Der Kommandant der Luftwaffe der Islamischen Revolutionsgarden fügte hinzu: Diese Rakete ist seit langem gebaut und verfügbar und wird bald in den Medien vorgestellt. Die Revolutionsgarden stellten zuletzt am 11. Dezember letzten Jahres, 2021, 110 Kampfschnellboote der Klasse Ashura vor. Generalmajor Mohammad Borredi, der Generalstabschef der iranischen Streitkräfte, sagte auch, dass Iran nicht nur autark in Bezug auf Waffen und Ausrüstung sei, sondern auch autark bei der Entwicklung von Strategien und Richtlinien für operative Pläne und Taktiken und bei dem, was sie in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit tun müsse. Die Islamischen Revolutionsgarden testeten kürzlich während des 17. Manövers Großer Prophet verschiedene Waffen und Ausrüstungen, darunter verschiedene Arten von Raketen, Einzelwaffen, Raketenwerfern, Hochgeschwindigkeitsbooten und Drohnen sowie andere Arten militärischer Ausrüstung. Im vergangenen Monat sagte ein amerikanischer Politologe, das Raketenprogramm Irans habe die strategischen Berechnungen der US-Militärs im Nahen Osten durcheinandergebracht und das Kräftegleichgewicht in einer Region verändert, in der Washington lange versucht habe, einen militärischen Vorsprung zu wahren. Das iranische Raketenprogramm habe die Kosten einer möglichen militärischen Konfrontation für die USA erhöht, sagte Andrew Korybko, ein in Moskau ansässiger amerikanischer Politikkommentator, gegenüber Press-TV. Es habe die Amerikaner dazu veranlasst, ihre Politik zu hinterfragen und auf unkonventionelle Mittel zurückzugreifen, um Iran zu destabilisieren, einschließlich durch Stellvertreterkriege gegen seine regionalen Partner, fügte er hinzu. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 3 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 2 Grad, Mashhad 1 Grad, Isfahan 3 Grad, Shiraz 5 Grad und Bandarabas 18 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Die Islamische Revolution im Iran kurz vor ihrem Jahressieg. Ein Gespräch mit Dr. Yavuz Özoguz, einem deutsch-türkischen Islamexperten. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Dr. Özoguz, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Assalamu alaikum aus Deutschland.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Özoguz. Die Islamische Republik Iran steht kurz vor dem 43. Jahrestag des Sieges der Revolution. Sie feiert den Sieg in einer Situation, in der das Land größten Problemen und Herausforderungen ausgesetzt ist. Sie gehören, Herr Dr. Özoguz, sicherlich zu denen, die die Revolution von Anfang an unterstützen und nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Deshalb würde ich gerne mal Ihre Bewertung, Ihre Einschätzung über die aktuelle Lage in der Islamischen Republik Iran hören.
Ja, vielen Dank für diese Frage, die ich gleich einmal mit einem Hinweis beginnen möchte, nämlich, dass ich ungefähr seit 43 Jahren die Gnade und Gelegenheit bekomme, zu verschiedenen Anlässen, nicht nur hier im Sender, sondern auch zum Beispiel vom Kulturrat, verschiedene Zeitschriften, andere Homepages und so, auf diese Frage einzugehen. Und interessanterweise ist mir aufgefallen, verzeihen Sie, wenn ich das so deutlich sage, seit 43 Jahren beginnt die Frage immer damit, dass es dem Iran schlecht gehe. Und ich muss sagen, diese Frageart ist nicht böse gemeint, das weiß ich, und sie entspricht einer Empfindung. Sie entspricht einer Empfindung, die hat nichts mit dem Iran zu tun. Sie entspricht einer Empfindung, die uns die Kolonialisten hunderte Jahre lang, ja, ich sage hunderte Jahre lang, sie haben uns vielleicht nicht so lange besetzt, aber sie haben uns hunderte Jahre lang das eingeimpft. Nämlich, dem Westen geht's gut, allen anderen geht's schlecht, deswegen schauen wir mit Neid auf den Westen, deswegen schauen wir immer, oh, der Westen geht's gut und so weiter und so fort. Wenn ich Ihnen heute erzählen würde, was zurzeit alles in Deutschland los ist, dann würden Sie mir das meiste gar nicht glauben, weil der Westen ist in einem Abwärtsspirale ohnegleichen. Aber das war nicht Ihre Frage. Ihre Frage bezieht sich auf die islamische Revolution, 43 Jahre. Erlauben Sie mir einen zweiten Aspekt. Mit 43 Jahren wird es langsam Zeit zu heiraten. Ja, also wenn zum Beispiel ein junger Mann zu mir kommt und sagt, ich bin 43 Jahre alt und ich bin noch nicht verheiratet, und ich als Gemeindeleiter, dann sage ich, komm, dann müssen wir das jetzt aber ändern. Und die Islamische Republik Iran hat diesbezüglich ja ziemlich viele Bewerber jetzt, Alhamdulillah. Also da ist auf jeden Fall der Irak, der versucht sich gerade von den amerikanischen Besatzungen zu befreien. Dann ist da Afghanistan, die noch nicht so richtig selbst zu sich gefunden haben und auch die Amerikaner erst noch mal richtig loswerden müssen. Nicht nur die Soldaten, sondern auch die Agenten, die da alle sind. Dann ist da der Jemen, der immer mehr versucht, sich zu befreien und nicht nur sich, sondern die ganze islamische Welt zu befreien, indem sie halt sich gegen dieses korrupte Saudi-Regime zur Wehr setzt. Dann ist da auch Syrien. Auch Syrien muss gegen die westliche Welt und ihre Terrorspezialisten von der IS kämpfen. Alles Kandidaten, oder Kandidatinnen, muss man ja in diesem Fall dann sagen, die sicherlich eine Vermählung mit der Islamischen Republik Iran durchaus in Anbetracht ziehen können. Aber gehen wir noch einmal einen Schritt weiter, weil Sie haben recht, ich verfolge es seit 1979 und 1979 war die Islamische Republik wirklich ziemlich einsam. Insbesondere dann in der Zeit des auferlegten Krieges war die Islamische Republik Iran sehr einsam. Aber heute ist sie nicht mehr einsam. Es sind nicht nur diese vier Länder, die jetzt, weil sie so gute Beziehungen zur Islamischen Republik Iran haben, von der westlichen Welt in Schutt und Asche bombardiert werden. Nein, hinzu kommen auch durchaus Großmächte. Ich schaue mir zum Beispiel an, welche Beziehungen die Islamische Republik Iran im Augenblick zu Russland aufbaut und weiterentwickelt, zu China aufbaut und weiterentwickelt. Das sind alles Entwicklungen, die waren vor 40 Jahren, vor 30 Jahren, auch vor 20 Jahren in diesem Maße kaum vorstellbar. Wir haben eine Islamische Republik Iran, die nicht nur in der Lage ist, ins Weltall Satelliten zu bringen, sondern auch eigene Impfstoffe zu schaffen. Und wie ich höre, Impfstoffe, die viel, viel weniger Nebenwirkungen haben als das, womit wir zurzeit in der westlichen Welt zu kämpfen haben, mit sehr großen Problemen diesbezüglich. Das heißt, kurz gesagt, wir haben eine Islamische Republik Iran, die genau das tut, was das verehrte Revolutionsoberhaupt Imam Khamenei, Gott schütze ihn, gesagt hat, nämlich die zweite Phase dieser Revolution einzuleiten. Die erste Phase war erstmal die Konsolidierung, eine Festlegung der Grundlagen, die Schaffung eines Systems mit all seinen eigenen Fehlern, die man selber dann reparieren musste, Stück für Stück. Jetzt in der zweiten Phase geht es darum, diese Kultur des Islam, diese Kultur der islamischen Revolution, den Unterdrücken dieser Welt vorzustellen. Und zwar nicht nur so vorzustellen wie in den Anfangsjahren, sondern in einer professionellen Art und Weise vorzustellen. Und zu dieser Kultur gehört zum Beispiel die Ashura-Zeremonien. Glauben Sie mir, jemand, der so alt ist wie Sie und meine Wenigkeit, die wissen, dass vor 40 Jahren kaum jemand in der Welt überhaupt wusste, was Ashura ist. Geschweige denn von irgendwelchen Ashura-Prozessionen wusste. Jetzt ist in der ganzen Welt Ashura bekannt, aber nicht nur das. Ja, ich will Ihnen nur mal die Auswirkung zeigen, wirklich die Auswirkung einer Revolution auch auf die Nachbarländer. Nehmen Sie das Beispiel Arba'in. Ja, Arba'in, wenn ich den Begriff vor 43 Jahren hier in Deutschland irgendwem gesagt hätte, unseren sunnitischen Geschwistern gesagt hätte, Die hätten mich einfach nur angeschaut und hätten nicht gewusst, was das ist. Heute verbinden die Leute mit dem weltgrößten Friedensmarsch von Najaf nach Karbala. Jeder weiß, was Najaf ist, jeder weiß, was Karbala ist, zumindest die Muslime wissen das. Und das ist eine Entwicklung ohnegleichen. Und all das haben wir Imam Khomeini, der islamischen Revolution und der Fortsetzung von Imam Khomeinis Erbe durch Imam Khamenei, Gott schütze ihn, zu verdanken. Das sind wirklich alles Entwicklungen, die wunderbar sind. Lassen Sie mich auch noch ganz kurz eine deutsche Perspektive ansprechen. Ja? Wenn ich wieder zurückschaue vor 43 Jahren, was gab es in Deutschland für deutschsprachige Literatur über Islam? Das war eine Handvoll Bücher. Was gab es für deutschsprachige Literatur über Schia? Nichts, aber auch gar nichts. Zumindest nicht von Muslimen geschrieben. Heute können wir zurückgreifen auf Nahjul Balagha, die Worte Imam Alis a.s., auf Kitabul Irshad, auf Al-Murajat, die Diskussion von Schiiten mit Sunniten, alles 500 Seiten Werke. Wir können zurückgreifen auf unzählige Bücher von Ayatollah Motahhari. Ich habe die Zahl nicht im Kopf, bestimmt ein Dutzend, wenn nicht noch mehr. Wir haben fast alle Bücher von Ali Shariati in deutscher Sprache. Wir haben die großen Gelehrten, die jetzt noch leben. Wir haben Ayatollah Amini. Wir haben natürlich Imam Khamenei, unzählige Bücher. Imam Khomeini, Gott segne seine heilige Seele. Wunderbare Bücher. Ja, sogar, und das müsste doch auch im Iran aufgefallen sein, mystische Bücher von Imam Khomeini. Ja, jetzt komme ich wieder zurück zum Iran. Selbst die Iraner wussten doch, als die Islamische Revolution gestartet ist, überhaupt nicht, dass Imam Khomeini einer der größten Mystiker unserer Zeit sind. Auch das gehört zu dieser Entwicklung, zu dieser wunderbaren Entwicklung. Und ich bin wirklich dankbar, dass Sie mir die Gelegenheit geben, unseren gütigen jungen Geschwistern in der Islamischen Republik Iran gratulieren zu dürfen. Die allermeisten von ihnen haben natürlich den Anfang gar nicht miterlebt, weil sie haben eine sehr junge Bevölkerung, Gott sei Dank. Aber sie werden aus den Filmen, aus den Büchern, aus den Erzählungen sicherlich das verfolgen können. Und ich bin sehr, sehr dankbar, ein Teil dieses Geburtstages mit sein zu dürfen.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Die Islamische Revolution und die Wiederbelebung des muslimischen Frauenmodells. Bleiben Sie dran!
In den 43 Jahren seit dem glorreichen Sieg der Islamischen Revolution wurden wirksame Anstrengungen unternommen, um die Würde der Frau wiederherzustellen. Zum Sieg der Islamischen Revolution im Iran haben sowohl Männer als auch Frauen beigetragen, wobei Frauen eine herausragende und einflussreiche Rolle spielten. Vor der Revolution gab es aufgrund der Invasion der westlichen Kultur eine gierige und instrumentelle Sicht auf Frauen, und alle menschlichen Eigenschaften und Werte von Frauen standen kurz vor dem Aussterben. Das instrumentelle Frauenbild im Westen, das später auch in den Iran vordrang, hat die Identität und Persönlichkeit der iranischen Frauen während der Kaiserzeit mit Füßen getreten. Dies begann im 19. Jahrhundert, und mit dem Fortschreiten von Wissenschaft und Technologie im Westen setzten sich materialistische Ideen durch und führten zu einem Gedanken namens Säkularismus. Der Säkularismus, der Religion getrennt von Leben und Politik definierte, kümmerte sich nicht um religiöses Denken und Handeln. Die Kultur und das Denken des Säkularismus erreichten mit Hilfe des westlichen Kapitalismus seit dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert muslimische Länder und schufen dort das Phänomen der Moderne und des Fortschritts. Von da an wurden Europa und die Vereinigten Staaten zu Beispielen für den Fortschritt und das Modell muslimischer Länder, und die Religion wurde der Moderne gegenübergestellt. Dies veranlasste die überwiegende Mehrheit der Regierungen in islamischen Ländern, wie das Pahlavi-Regime im Iran, ihre Länder zu modernisieren, was sich stark auf das individuelle und soziale Leben von Frauen und das Familiensystem auswirkte. Der damalige iranische König Reza Khan, der eigentlich ein Diener des Kolonialismus war, befahl das Verbot vom Hijab, islamische Bekleidung, für Frauen, um das Land auf den Weg der Moderne zu bringen. Frau und Töchter des Schahs nahmen den Hijab ab. Per Dekret ordnete er am 7. Januar 1936 an, dass Frauen und Mädchen nicht mehr mit Kopftüchern in der Öffentlichkeit erscheinen dürfen. Polizisten lauern mit Bajonetten, und wenn sie eine Frau mit Kopfbedeckung sehen, ziehen sie ihnen das Kopftuch oder den Umhang mit den Spitzen ihrer Bajonette herunter. Der Schah des Iran, dem es an ausreichender Bildung und Wissen mangelte, verstand nicht die Tatsache, dass der religiöse, kulturelle, soziale und historische Kontext des Iran auf den erhebenden und wachsenden Lehren des Islam basierte und die Entfernung des Hijab von Frauen Probleme verursachen und viel Spannung erzeugen wird. Diese Probleme veranlassten viele verschleierte und muslimische Frauen im Iran, den Besuch der Gesellschaft zu vermeiden, um ihren Hijab und ihre Sittsamkeit zu bewahren, und einige von ihnen blieben sogar mehrere Jahre zu Hause. Nach Absetzung von Reza Shah durch britische Streitkräfte ging auch Mohammad Reza Shah den falschen Weg seines Vaters. Der Versuch, die Kleidung von Frauen sowie die Art und Weise, wie sie Männer behandeln, zu ändern, wurde nicht nur von Regierungen und Regierungsvertretern, sondern teilweise auch von außerhalb der Regierungen stehenden Männern und Frauen befolgt. Es war, als ob eine bestimmte Politik versuchte, Bescheidenheit für Frauen unerwünscht zu machen und im Gegenteil Extremismus, extreme Selbstdekoration und hemmungsloses Verhalten der Frauen gegenüber Männern zu verherrlichen. Der Schah des Iran hatte als erste Person seines Landes eine niedrige und instrumentelle Sicht auf Frauen und war als Frauenbelästiger berühmt. Tagebuchschreiber enthüllten viel über Schahs schlechtes Verhalten gegenüber Frauen. Ein Beispiel dafür liefert Ali Shahbazi, einer der Streitkräfte der kaiserlichen Garde und der Leibwächter des Schahs, der in seinen Memoiren über die Frauenbelästigungen durch den Schah schreibt: Seit Asadullah Alam Minister wurde, hatte er eine spezielle Organisation im Hofministerium zur Unterhaltung des Königs eingerichtet. Ihre Aufgabe war es, schöne Frauen und Mädchen oder die Frauen und Töchter derjenigen, die einen Posten im System wollten, für Schar zu bringen. Der Gründer der Islamischen Republik Iran, Imam Khomeini, sagt über die Unterdrückung der Frauen in der Schahzeit: Frauen wurden in zwei Phasen unterdrückt. Erstens in der Zeit von Jahiliya, wo ihnen der Islam gefallen tat und sie aus dieser Situation herausholte. Eine weitere Phase in unserem Iran, wo die Frau unterdrückt wurde und wo der ehemalige König keine Machtbefugnisse hatte. Im Namen der Befreiung der Frau verübten sie Gräueltaten. Der Frau wurden die Position der Ehre, Würde, die spirituelle Position entzogen und im Namen der Freiheit wurde freien Frauen und freien Männern die Freiheit entzogen und sie haben Frauen und unsere Jugend verdorben. Aber die Indikatoren und Definitionen, die die Stellung der Frau in der islamischen Gesellschaft bestimmen, basieren auf dem monotheistischen Weltbild. Aus dieser Sicht ist es trotz der Freiheit der Ausübung eines Berufs, der Ehefrau, der Ausbildung und verschiedenen anderen Aktivitäten die Rolle der Frau bei der Erziehung der Generation und der Gesellschaft, die ihr Identität verleiht, außerordentlich wichtig. Die Aufgabe der Mutter wird als die Aufgabe der weltvollen Propheten eingeführt und die große Geduld und das Mitgefühl der Mutter bei der Erziehung eines guten und rechtschaffenen Kindes sind gleichbedeutend mit der Geduld und dem Bemühen der Propheten, die Menschheit zu führen. Imam Khomeini, der Führer der Islamischen Revolution im Iran, der ein einzigartiger Gelehrter war, hatte eine religiöse, liebenswürdige, fürsorgliche und wertvolle Sicht auf Frauen. Er glaubte, dass Frau den Status von Würde und Ehre hat. Eine Frau kann den höchsten Grad an Spiritualität erreichen und gleichzeitig wissenschaftliche, politische und soziale Aktivitäten ausüben. Imam Khomeini glaubte, dass nach der wertvollen Sicht des Islam das Ziel des Menschen, ob Mann oder Frau, darin besteht, Gott näher zu kommen, und daher führt die Anbetung Gottes und der Dienst an Gott für Frauen zu Wachstum und Exzellenz und zum Erreichen der Position der Nähe zu Gott. Imam Khomeini sagt in einer kostbaren Rede: Eine Frau ist ein Mensch, zudem ein großartiger Mensch. Eine Frau ist die Erzieherin der Gesellschaft. Frau gebärt Menschen und Glück und Elend der Länder hängen von der Existenz von Frauen ab. Eine Frau macht mit ihrer richtigen Bildung einen Menschen und baut mit ihrer richtigen Bildung das Land auf. Des Weiteren weist Imam auf die Ansicht des Islam und das schöne Verhalten des Gesandten Gottes gegenüber Frauen und sagt: Die Geschichte des Islam bezeugt den unendlichen Respekt des Gesandten Gottes, Friede sei mit ihm, für seine Tochter, dieses edle Kind, Hazrat Zahra, Friede sei mit ihr, um zu zeigen, dass eine Frau eine besondere Größe in der Gesellschaft hat, was nicht weniger als Mann ist, wenn sie ihm nicht überlegen ist. Der Imam sagte: Den Frauen, sie sollten danach streben, Wissenschaft zu erwerben und alle Anstrengungen zu unternehmen, um moralische Tugenden und Selbstreinigung zu erwerben, denn es sind Frauen, die die Quelle der nächsten Liebe und des Glücks für die Gesellschaft sind. Imam Khomeini forderte Frauen auf, sich wie Männer in politische Angelegenheiten einzumischen und sich wie Männer in wissenschaftlichen und kulturellen Bereichen zu engagieren und in all diesen Bereichen ihren Hijab, ihre Keuschheit und Nüchternheit zu bewahren. Thank you. In den 43 Jahren seit dem glorreichen Sieg der Islamischen Revolution wurden wirksame Anstrengungen unternommen, um die Würde der Frau wiederherzustellen. Iranisch-muslimische Frauen haben inzwischen bedeutende Erfolge in verschiedenen Bereichen der Wissenschaft und Forschung, des Sports, der Medizin, der Technologie, der Kunst, der Herstellung von Arzneimitteln und Impfstoffen und anderen vom Land benötigten Bereichen erzielt. Sie haben gezeigt, dass die Religiosität und der Hijab die Frauen nicht nur nicht daran hindern, hohe Ziele zu erreichen, sondern ihr auch ein sicheres und wertvolleres Umfeld bieten, um die Höhen des Erfolgs zu erreichen. Ayatollah Khamenei sieht das Frauenbild der Islamischen Revolution als abgeleitet vom transzendenten Frauenbild des Islam und sagt dazu: Die Frau hat ein perfektes Modell und einen vollständigen Platz in der islamischen Logik. Eine islamische Frau ist ein Geschöpf, das Glauben und Keuschheit hat, für den wichtigsten Teil der menschlichen Bildung verantwortlich ist, Einfluss auf die Gesellschaft hat, wissenschaftliches und spirituelles Wachstum hat, die Direktorin eines sehr wichtigen Familienzentrums und eine Quelle des Trostes für Männer ist. All dies wird begleitet von weiblichen Eigenschaften wie Zärtlichkeit des Herzens und Bereitschaft, göttliches Licht zu empfangen. Und das ist das Modell einer islamischen Frau. Im Gegensatz dazu hat es in der Geschichte immer ein abweichendes Muster gegeben. Heute ist es das abweichende Modell der westlichen Frau, deren Merkmal im Gegensatz zu allen herausragenden und distinguierten Eigenschaften der islamischen Frau darin besteht, die Aufmerksamkeit von Männern auf sich zu ziehen und den Mann zu erregen. Daher ist die Nacktheit das Merkmal westlicher Frauen. Sie können sehen, dass der Mann bei ihren Zeremonien vollständig bedeckt und die Frau so nackt wie möglich sein muss.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Israelische Gefängnisse. Weiterhin guten Empfang.
Ten Minutes. Hungerstreik ist eine Protestmethode, bei dem die Personen Essen oder Trinken verweigern. Menschen treten in Hungerstreik, wenn sie keine andere Möglichkeit haben, zu protestieren. Gefangene tun dies gewöhnlich aus Protest gegen Haftbedingungen, einer Politik oder um auf eine bestimmte Angelegenheit aufmerksam zu machen. Sie wollen internationale Aufmerksamkeit auf ihre Not anregen und eine Änderung der Politik bewirken. Das ist, was palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen tun. Seit Jahrzehnten treten tausende palästinensische Insassen in den Hungerstreik, um gegen ihre Lage und die illegale und unbegründete Untersuchungshaft durch das israelische Regime zu protestieren. Kadri Abu Bakr, Leiter der Kommission für Häftlingsangelegenheiten.
As for Hiba, she was arrested on August 15th at the Kerama border crossing.
Was Hiba betrifft, so wurde sie am 15. August am Grenzübergang Karama festgenommen, als sie auf dem Weg von Jordanien in die Westbank war. Sie wurde einen Monat lang zum Verhör in einem Geheimdienstzentrum festgehalten, wo keiner unserer Anwälte sie kontaktieren konnte. Der Anwalt der Kommission hat sie vor 2 Tagen besucht und in seinem Bericht hieß es, Hiba habe etwa 10 Kilogramm abgenommen. Sie wurde isoliert, misshandelt, gewalttätig bedroht und unter brutalen Bedingungen festgehalten. Sie teilte dem Anwalt mit, dass sie ihren Hungerstreik nicht beenden werde, bis die Untersuchungshaft beendet wird. K. Kadura Tarife, palästinensische Gefangenengesellschaft.
Al-Akhmar, Israeli occupation is primarily responsible for the life of Maher al-Akhras.
Die israelische Besatzung ist in erster Linie für das Leben von Maher al-Akhras verantwortlich, da er nach mehr als 70 Tagen Hungerstreik unter starkem Gewichtsverlust leidet und wiederholt das Bewusstsein verliert. Sein Herz könnte plötzlich stehen bleiben. Heute befindet er sich in einem gefährlichen Gesundheitszustand. Dies erfordert ein sofortiges Eingreifen von allen Seiten, um eine Lösung zu finden, die sein Leben rettet. Nach internationalem Recht ist Israel für das Wohlergehen aller Personen in seinem Gewahrsam verantwortlich. Hungerstreiks dienen also der Druckausübung auf das Besatzerregime. Maher al-Akhras, freigelassener palästinensischer Gefangener. Ich habe ihnen, den Israelis, gesagt, dass dieser Streik dazu dient, sie zu entlarven und meine Botschaft an die Besatzung zu einer Zeit bloßgestellt, in der alle schweigen. Gepriesen sei Gott für diesen Sieg. Ich widme diesen Sieg meinem Volk und den Führern meines Volkes aus allen Fraktionen. Im August 2021 kam es in israelischen Gefängnissen zu einem Massenhungerstreik. Bis zu 400 palästinensische Häftlinge traten in den Hungerstreik. Erst im September traten 1400 weitere hinzu. Beide Hungerstreiks waren eine Reaktion auf die Strafmaßnahmen gegen palästinensische Insassen nach der Flucht von 6 Palästinensern aus dem Gilboa-Gefängnis. Alles begann am 6. September, als israelische Gefängniswärter feststellten, dass 6 Insassen durch einen Tunnel aus dem Hochsicherheitsgefängnis entkommen waren. Einwohner von Jenin. Herzlichen Glückwunsch zu diesem neuen palästinensischen Sieg. Diese Legende, Gefängnisausbruch, soll der Welt bestätigen, dass der Wille unseres Volkes, der auf unserem Glauben an Gott basiert, stärker ist als diese Besetzung. Einwohner von Jenin. Dieses Datum, Gefängnisausbruch, wird mit den Nägeln unserer heldenhaften Gefangenen, die trotz der massiven Befestigungsanlagen aus den Gefängnissen der Besetzung entflohen, in die Wand der Glorie eingraviert. Der Gefängnisausbruch führte zur Verspottung israelischer Amtsträger. Obwohl alle 6 Flüchtlinge wieder festgenommen wurden, war die Tatsache, dass sie eine solche Operation direkt vor der Nase der Gefängniswärter durchführten, sehr peinlich. Als Reaktion darauf ging der israelische Gefängnisdienst besonders hart gegen Gefangene des islamischen Dschihad vor, dem 5 der Flüchtlinge angehörten. Die Israelis versetzten mehrere Gefangene des islamischen Dschihad in Einzelhaft und Anführer der Bewegung wurden in Verhörzellen gebracht. Der Zustand der Gefangenen wurde so schlimm, dass sie beschlossen, in den Hungerstreik zu treten. Kadri Abu Bakr, Leiter der Kommission für Häftlingsangelegenheiten. Es ist die sehr schlechte Lage in den Gefängnissen, die die Gefangenen veranlasste, sich auf einen Hungerstreik vorzubereiten. Freitag wird der erste Streittag mit 1380 Gefangenen in 8 israelischen Gefängnissen sein, gefolgt von einem weiteren, der am Dienstag in den Hungerstreik treten wird. Wie viele Menschen genau streiken werden, wissen wir noch nicht, aber wir rechnen mit Hunderten. In einer Erklärung sagten Gefangene, der Streik sei ein Aufstand und eine Ablehnung der Gesetze der Gefängnisverwaltung. Seit 1968 haben Palästinenser Massen- und Einzelhungerstreiks gestartet, nachdem Israel die verbleibenden palästinensischen Gebiete der Westbank, Jerusalem, Al-Quds und den Gazastreifen besetzt hatte. Mutter des Gefangenen, Ziad Zahran.
Ja,
Wir haben seit 17 Tagen nichts gegessen oder getrunken. Auch dieses Kind weigert sich zu essen und zu trinken, weil sein Vater streikt und er will mit ihm streiken. Er ist 3 Jahre alt. Stellen Sie sich vor, wie es uns Erwachsenen geht. Ich möchte nicht einmal Wasser trinken. Wir sind Tag und Nacht wach. Wir beten nur, weil uns niemand auf dieser Welt beisteht. Der erste Streik fand am 18. Februar 1979 im Ramle-Gefängnis statt. Die Gefangenen protestierten gegen magere Portionen und minderwertiges Essen sowie gegen den Verbot von Schreibwaren und weil sie gezwungen wurden, ihre Gefängniswärter mit Herr anzusprechen. Der Streik endet, wenn die Gefängniswärter die Gefangenen in Einzelhaft stecken. Im Juli 1970 starb Abdul Gader Abu Al-Farm als erster palästinensischer Gefangener während eines Hungerstreiks. Al-Farm starb an einer Zwangsernährung durch die israelischen Gefängnisverantwortlichen, die eine nasale Ernährungssonde statt in den Magen in seine Lunge einführten. Israel wendete ständig diese Methode der Zwangsernährung an Gefangenen im Hungerstreik an. Das Komitee der Vereinten Nationen gegen Folter hat Israel aufgefordert, sicherzustellen, dass Gefangene im Hungerstreik nicht gegen ihren Willen zwangsernährt oder anderweitig medizinisch behandelt werden, da dies Folter gleichkomme. Die Weltorganisation sagte auch, dass dies unter keinen Umständen den Menschenrechtsstandards entspreche. Fatwa Barghouti, Marwan Barghoutis Frau. Die Medien sollten sich der bevorstehenden Zwangsernährung bewusst sein. Sie, Israel, werden Ärzte aus dem Ausland mitbringen und sie werden systematisch damit beginnen, die Gefangenen zu töten. Deshalb werden wir jeden Arzt verfolgen, der aus dem Ausland kommt, um die Gefangenen zwanghaft zu ernähren. Wir werden sie vor den Gerichten ihrer Länder verfolgen. Ein Hungerstreik im September 1984 gilt als Wendepunkt in der Geschichte der Hungerstreiks. Berichten zufolge schlossen sich 800 Gefangene dem Streik für bessere Bedingungen im Gefängnis von Nablus an. Die Gefangenen protestierten gegen überfüllte Zellen unter mangelnder Belüftung sowie fehlendes Lesematerial. Der Streik brachte viele Veränderungen mit sich, wie die Einführung eines Radios, eines Fernsehers, von Kleidung und besserer Lebensqualität. 1992 fand einer der erfolgreichsten Hungerstreiks in israelischen Gefängnissen statt. 700 Gefangene schlossen sich der Bewegung an. Der Streik führte zu großen Erfolgen, wie der Schließung der Isolationsabteilung des Ramle-Gefängnisses, der Beendigung von Leibesvisitationen, der Verlängerung der Besuchszeit der Familien und der Zulassung von Kochtafeln in den Zellen. Miqdad Gawasmeh ist die jüngste Person, die gegen ihre Administrativhaft in einen Hungerstreik getreten ist. Das letzte Mal, als der 24-Jährige in den Nachrichten war, lag er nach 91 Tagen auf einer Intensivstation. Marwan Al-Arda, Demonstrant. Heute sind wir hier, um die Gefangenen zu unterstützen, um ihre gerechte Sache und ihre grundlegendsten humanitären Forderungen zu unterstützen, die sie als Gefangene benötigen, und wir betrachten sie als Kriegsgefangene. Wir sind hier, weil wir nirgendwo anders hingehen können, als auf die Felder, um unsere Solidarität mit unseren heldenhaften Gefangenen auszudrücken, die ihr Leben für unsere Sache, unsere Kinder und dieses Land geopfert haben. Es heißt, dass Hungerstreik eine gewaltfreie Form des Protests ist. Aber dadurch riskieren Demonstranten dauerhafte Gesundheitsschäden und schließlich den Tod. Selbst nachdem ein Demonstrant beschließt, seinen Hungerstreik zu beenden, besteht das potenzielle Risiko eines Refeeding-Syndroms durch Flüssigkeits- und Elektrolytverschiebungen, was bedeutet, dass eine zu schnelle Zufuhr von Nahrung oder Flüssigkeit gefährlich oder tödlich sein kann. Es kann Leberfunktionsstörungen, Herzrhythmusstörungen und neurologische oder andere Symptome bewirken. Es gibt Fälle, in denen Hungerstreik auch Folter sein kann. Derzeit befinden sich 4.600 palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen, darunter 35 Frauen und 200 Kinder. All diese Hungerstreiks sind nur letzte, verzweifelte Hilferufe palästinensischer Gefangener. Wird die internationale Gemeinschaft endlich etwas Ernsthafteres für sie tun?
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.